Was immer wieder unterschätzt wird nach wie vor, ist der Aufwand für Schulungen, also nicht nur einmal, sondern konsequent sozusagen in der Ausbildung. Weil wenn ein Tool da ist, dann können die Leute plötzlich mehr, dann kann man ihnen auch andere Dinge beibringen, das heißt den Reifegrad kontinuierlich weiterentwickeln. Und ganz dramatisch natürlich immer, obwohl es immer besser geworden ist, das Thema Change Management und Projektmarketing.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Wenn PMOs heute über die Einführung oder Ablösung eines PPM-Tools sprechen, geht es längst nicht mehr nur um Funktionen. Es geht um relevante Investitionen, um Eingriffe in bestehende Systemlandschaften und um die Frage, welchen konkreten Nutzen das Ganze eigentlich bringt. Gleichzeitig steigt der Rechtfertigungsdruck. Controlling, IT und Management wollen wissen, ab wann sich ein PPM-Tool rechnet. Der ROI wird damit zur zentralen Entscheidungsgrundlage, zumindest theoretisch. In der Praxis ist das genau schwierig. Der Nutzen eines PPM-Tools entsteht nicht nur durch das Tool allein, natürlich, sondern durch bessere Entscheidungen, mehr Transparenz und veränderte Arbeitsweisen. Viele Effekte sind indirekt oder zeitverzögert und lassen sich eben nur schwer in Zahlen fassen. Deshalb scheitern ROI-Berechnungen im PMO oft. Entweder bleiben sie zu abstrakt und realitätsfern oder sie reduzieren sich auf Lizenz- und Einführungskosten und verlieren den organisatorischen Nutzen aus dem Blick. Heute wollen wir klären, wie PMOs eine realistische, anschlussfähige ROI-Berechnung für PPM-Tools aufbauen können. Mein Gast ist Dr. Thomas Henkelmann, Managing Director bei der TPG und Experte für komplexe PPM-Einführungen. Thomas, schön, dass du heute da bist.
Ja, schön, Tina, dass wir wieder mal reden. Freue mich, dabei zu sein.
Fangen wir gleich mit der Basisfrage an. Was genau versteht man denn unter dem ROI eines PPM-Tools? Also warum ist diese Kennzahl so bedeutend für ein PMO?
Gut, der ROI grundsätzlich, klar, ist wahrscheinlich allen bekannt, Return on Investment. Man will natürlich wissen, was kriegt man denn für das Geld und auch den Aufwand, den man dort investiert. Das sind ja diverseste sozusagen Kostenaspekte zu berücksichtigen. Und da will man entsprechende Nutzen für haben. Und grundsätzlich ist ja fast jedes PMO bei unseren Kunden in der doch auch ständigen Rechtfertigungssituation manchmal. Ja, einfach immer wieder mal zu transportieren im Unternehmen und auch der Geschäftsführung klarzumachen, was bringt es denn hier, ein paar Menschen vielleicht damit zu beschäftigen, das Projekt, Ressourcen und Portfolio-Management zu verbessern und anzuleiten. Und das kann man natürlich am besten immer mit Finanzzahlen unterfüttern, weil, wie gesagt, der weiche Nutzen, die Verbesserung in der Organisation, die aber im Hintergrund viel dazu beiträgt, eben diesen Nutzen zu schaffen, das ist halt nicht immer in Euros zu messen.
Mhm. Gibt es eine Unterscheidung zwischen dem ROI-Einsatz für PPM-Tools von klassischen anderen ROI-Berechnungen, zum Beispiel für Projekte oder andere IT-Investitionen, oder ist das gleich?
Nee, das unterscheidet sich schon ganz klar, weil klassische IT-Investitionen, Projekte oder auch Produkte haben ja typischerweise eine Einnahmenseite. Das heißt, man nimmt ja an, wenn man irgendwas produziert oder wenn man ein IT-System anschafft, dass man dafür auch entsprechende Umsätze generieren kann. Das heißt, da sind die vielleicht zeitverzögert. Nach der Einführung kommt es irgendwann, trotzdem kann man den ROI dafür rechnen. Und bei einem PPM-Tool ist ja sozusagen kein Geld zu verdienen, in Anführungsstrichen, in der Organisation, sondern der Nutzen entsteht dadurch, dass man eben Zeiten einspart, dass man bessere Transparenz hat, dass man andere Projekte machen kann, wenn wir wahrscheinlich nachher nochmal im Detail beleuchten, wenn es um die einzelnen Aspekte geht. Aber das ist, glaube ich, der große Unterschied zu einer klassischen Berechnung von ja eben IT-Projekten oder eben auch sonstigen Themen, wo es ein klassisches Einnahmenmodell gibt.
Das heißt, hier sind die weichen Faktoren oder die Einflussfaktoren noch viel relevanter.
Ja, aber nicht nur, weil natürlich mache ich das ja auch, um schlagkräftiger zu werden, um effizienter zu werden. Und das kann ich dann auch wiederum in Ersparnis vielleicht eher messen. Also nicht so die klassische Einnahme, ich bekomme Geld, aber ich gebe viel weniger Geld für Dinge aus, die halt plötzlich automatisiert funktionieren, die schlanker funktionieren, die einheitlich funktionieren. Und das kann man natürlich dann eben entsprechend auch monetär bewerten. Und deswegen kommen wir auch zu einer ROI-Kalkulation.
Mhm. Ich habe es schon gerade angesprochen, Einflussfaktoren. Welche muss ich denn berücksichtigen, zum Beispiel den Projektmanagement-Reifegrad oder die Toolauswahl, Schulungen etc. auf den ROI eines PPM-Systems?
Also ich würde sagen, das sind eigentlich nur Parameter, die in die Ausgangslage eingehen, ja, weil ich kann mir kein Unternehmen vorstellen, das erstens im Projektmanagement in den verschiedensten Bereichen im Reifegrad nicht verbessert werden könnte. Ja, den Reifegrad haben wir auch schon öfter mal darüber gesprochen, gibt es ja nicht, sondern in verschiedenen Bereichen. Die Toolauswahl geht natürlich dann auf die Kostenseite. Schulungen kosten mich, Cloud-Betrieb kostet mich, das bringt mir aber wieder was. Das heißt, das alles geht dann eher ins Zahlenwerk ein, würde ich mal sagen. Aber der entscheidende Punkt ist ja immer, wenn ich eine Verbesserung feststellen möchte, dann muss ich ja mal wissen, wo ich heute stehe. Und das ist vielleicht der Einflussfaktor, den die meisten Kunden unterschätzen, dass sie sich gar nicht so ganz sicher sind, was sie heute eigentlich alles betreiben, um Projektmanagement, Ressourcenplanung oder auch ein Reporting aufrechtzuerhalten.
Mhm. Wäre ja aber ein guter Auftakt, wenn man sagt, man steigt da jetzt ein, mal diese Analyse zu tun.
Unbedingt, und das kann man auch sofort anfangen, da muss man nicht warten.
Ja, genau. Gerade wenn es darum geht, jetzt eben einzuführen oder eben den Nutzen zu berechnen, welche strategischen Fragen sollte ein PMO beantworten, bevor es mit der ROI-Berechnung eben überhaupt beginnt?
Gut, ich denke mal, auch PMOs haben ja sehr unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt ja wirklich diejenigen, die Governance-Themen bearbeiten und sozusagen Vorgaben machen, wie gearbeitet werden soll. Es gibt praktisch dienstleistende PMOs, die die Projektplanung und tatsächlich auch die Konfliktlösung, zum Beispiel bei Ressourcenkonflikten, fürs Unternehmen durchführen. Und ich glaube, daran wird man ein bisschen festmachen müssen. Erstens, wo vielleicht die Kosten auch tatsächlich herkommen. Es ist ja im Allgemeinen nicht die Tool-Einführung der große Kostentreiber, sondern das sind die Personalkosten intern, die es ausmachen. Das heißt, ich glaube, es ist ganz wichtig, festzulegen, was denn ein PPM-Tool erreichen soll, wie das PMO dabei unterstützen kann und letztendlich, klar, was ich natürlich auch hinterher an Ergebnissen erwarte, weil natürlich werde ich so ein Projekt immer nur dann starten, wenn ich entweder einen Bedarf habe oder auch den Wunsch nach einer Verbesserung, weil man verstanden hat, dass man dort noch deutlich besser dastehen könnte.
Mhm. Mehr Effizienzen heben kann, genau. In der Praxis sehen wir oft qualitative Nutzen, bessere Transparenz, schnellere Entscheidungen oder Systemakzeptanz. Aber wie lassen sich solche weiche Faktoren denn in der harten Kalkulation abbilden?
Glaube ich, kann man alle tatsächlich ummünzen. Ja, Transparenz, das ist ja immer so ein geschwurbeltes Wort und alle wollen Transparenz, aber nur bei den anderen und die üblichen Jokes. Aber es geht schon darum, dass ein Unternehmen eben auch auf einen Blick feststellen kann, was läuft denn, was kommt noch auf uns zu, was läuft gut und was läuft schlecht. Und ich hatte tatsächlich vor unglaublich langer Zeit, das ist glaube ich wirklich schon über 25 Jahre her, das erste Mal so eine PPM-Lösung mit einem Pharmaunternehmen eingeführt und der Projektleiter kam dann nach 3 Monaten zu mir und sagt mit einem Grinsen im Gesicht, wissen Sie was, das hat sich schon gerechnet. Also so Berliner Schnauze ein bisschen und gesagt, ja, wie kann denn das sein? Ja, weil wir es geschafft haben mit den ganzen Ressourcen und den Projekten und den sozusagen kommerziellen Modellen hinter den Projekten eine Optimierung hinzubekommen und wir haben einfach 3 Projekte abgebrochen. Ein Projekt beschleunigt und ein neues mit dazugenommen, das einfach mehr bringt auf dem Markt. Und da war sozusagen dieses Anfangsinvestment nach einem Vierteljahr schon drin. Das ist sehr ungewöhnlich, ja, und war vielleicht auch ein bisschen Lucky Punch. Aber Transparenz, überhaupt mal zu erkennen, wo wir stehen, so unglaublich es klingt, das haben ganz viele Unternehmen einfach nicht.
Mhm. Naja, das ist eins der größten Painpoints, gell? Und auch der Grund, warum viele dann ein PPM-System anschaffen. Genau, um da.
Natürlich, ich meine, immer wieder oft genug besprochen, Single Source of Truth, Transparenz, ein System, wo ich nachschauen kann. Klar, erfordert es ein bisschen Konsequenz und ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche bei den Beteiligten und die Daten müssen gepflegt sein. Aber wenn man das natürlich entsprechend unterbringt im Unternehmen und die Akzeptanz eben auch geschaffen hat dafür, weil alle verstanden haben, das bringt uns was, dann ist das fast schon ein Selbstläufer, der natürlich ein bisschen gepflegt werden muss, das ist ganz klar. Aber ich glaube, kein Unternehmen kann sich dem verwehren.
Mhm. Welche typischen Fehler beobachtest du denn bei PMOs, wenn sie den ROI für ein PPM-Tool darstellen?
Ich denke, auf der Kostenseite sind alle immer schon sehr gut. Das wird auch mal ganz früh abgefragt, ja, auch bei unseren sozusagen Anbahnungs- oder Vertriebsgesprächen. Was kostet das denn jetzt? Ja, und dann kommt halt irgendein Preis dafür raus für die Einführungsbetreuung und die entsprechenden Produkte, die man vielleicht dafür braucht. Was immer wieder unterschätzt wird nach wie vor, ist der Aufwand für Schulungen, also nicht nur einmal, sondern konsequent sozusagen in der Ausbildung. Weil wenn ein Tool da ist, dann können die Leute plötzlich mehr, dann kann man ihnen auch andere Dinge beibringen, das heißt den Reifegrad kontinuierlich weiterentwickeln. Und ganz dramatisch natürlich immer, obwohl das immer besser geworden ist, das Thema Change Management und Projektmarketing bei der Einführung. Das ist ein Aufwand, den man einfach mit auf dem Blatt haben muss. Das heißt, was braucht man denn, um intern das aufzubereiten, die Leute abzuholen, mal vorbereitende Meetings zu machen, sie auch zu coachen, an die Hand zu nehmen. Vor 20 Jahren haben wir gesagt, was soll das? Wir geben das einfach vor. Vor 10 Jahren, ja, haben wir verstanden, sollten wir tun. Inzwischen ist es normal geworden, dass man Change Management Aufwände mit unterbringt. Aber es ist natürlich schon ein typischer Fehler.
Mhm. Jetzt haben wir schon fast vorgegriffen meiner nächsten Frage. Was gehört denn zwingend in eine vollständige ROI-Kalkulation auf der Kosten- wie auf der Nutzenseite? Also da hast du jetzt ja schon einiges angeschnitten, aber vielleicht fasst du es nochmal für uns zusammen.
Genau, ich möchte ja wissen, wie gesagt, Return on Investment. Also was habe ich denn ausgegeben? Und da muss ich mir natürlich auch die Zeiträume entsprechend, sage ich mal, vor Augen führen. Weil zum Beispiel im ersten Jahr, ja, so ein Tool, da ist natürlich dann alles drin. Da muss ich vielleicht eine Infrastruktur schaffen, da muss ich die Produkte einführen und konfigurieren. Da habe ich Schulungen, da habe ich Consulting-Aufwand und dann werden die Daten langsam gut und langsam vollständig. Das kann dann auch mal ein halbes Jahr dauern. Und nach einem Jahr ist diese Lösung sozusagen eingeführt. Bis dahin habe ich im Wesentlichen investiert, auch ehrlicherweise. Mhm. Dass ich dann natürlich von einer besseren Auslastungsbetrachtung Nutzen bekomme, dass ich dann besser neue Projekte einschätzen kann, dass ich im Reporting und den ganzen Standardaufgaben, die sozusagen kommen, Zeiten ganz deutlich einspare, weil ich eben, wie gesagt, belastbare Prozesse und belastbare Daten habe. Das zeigt sich dann vielleicht erst im zweiten oder dritten Jahr. Also der Zeitraum, den man ansetzen sollte, ich glaube, ganz häufig sind es typischerweise 3 Jahre, weil das ist, was unsere Kunden eigentlich immer abfragen. Ja, also TCO, Total Cost of Ownership bei der Einführung, wollen sie immer für 3 Jahre wissen. Und dann würde ich jetzt das Ganze mal umdrehen und sagen, dann sollte man auf 3 Jahre zum Beispiel auch die ROI-Kalkulation machen, obwohl sie ja natürlich danach weiterläuft. Ja, das heißt, der Return hört ja nicht nach den 3 Jahren auf, aber man kann jetzt auch nicht, sage ich mal, über 20 Jahre sagen, was das bringt, aber ich glaube, 3 Jahre kann jeder noch überblicken, 5 ist schon schwer und 10 zuckt jeder mit den Schultern und sagt, keine Ahnung. Nutzenseite würde ich sagen, also ganz klar, messbar, Projektreporting. Ja, der größte Schmerz bei allen unseren Kunden. Jeden Monat muss ich meinen Projektstatusbericht abgeben. Ich mache wieder die PowerPoint auf, trage wieder meinen Projektnamen ein und meine Projektnummer. Die Ampel, die jetzt gestern rot war, mache ich heute vielleicht mal auf gelb, weil ich glaube, dass sie gelb ist. Also extrem viel manuelle Handarbeit für jedes Projekt extra. Das wird dann irgendwo zusammengefahren in Excel-Listen und wieder anderen PowerPoints. Da gehen ja nicht Stunden, sondern Personen Wochen drauf. Ja, meistens, um dieses Reporting vorzubereiten. Wenn ich heute sage, ich habe eine genutzte Lösung, in der die Daten alle drin sind, dann gibt es diesen sprichwörtlichen Druck auf den Knopf und ich habe all das in einem Portfolio-Reporting drin. Ob die Daten dann alle immer stimmen, ja, das sage ich mal, kann im Einzelnen nochmal geprüft werden, aber allein diese Ersparnis, ja, und auch klar, Personal kostet ja letztendlich, ist, glaube ich, der größte Nutzen, der bei allen auch auf einer Geschäftsführungsebene sofort verstanden wird, den kann man auch ausrechnen, den kann man visualisieren und der vielleicht auch große Nutzen dabei ist eben, wenn man sich mal anschaut, aber das ist ja sozusagen eher so eine Was-wäre-wenn-Betrachtung. Also wenn ich alle meine Projekte vor mich hintickern lasse und immer ausführe und bis zum Ende bringe, dann ist wenig Platz für neue Projekte. Unternehmen aber gerade heutzutage müssen auf den Markt reagieren, auf Anforderungen reagieren. Was sie vielleicht im Januar jetzt festlegen, was an Themen bearbeitet werden soll, kann im Juli schon völlig anders aussehen, ja, weil sich das Marktumfeld geändert hat. Das heißt, man muss wesentlich agiler werden, wesentlich dynamischer in der Beurteilung der eigenen Portfoliosituation, um dann eben auch zu erkennen, welche Projekte beenden wir, welche fahren wir runter, welche bringen wir zusätzlich mit rein, weil sie uns einfach momentan mehr bringen. Und ich glaube, das ist im Nachgang vermutlich, wenn man es mal bewerten würde, der größere Effekt sogar, weil ich eben in die Projekte investiere, die dem Unternehmen was bringen. Und eben auch mal Projekte beendet. Unschönes Thema, macht man eher ungern, ist aber, glaube ich, der größere Mehrwert vielleicht sogar dabei. Natürlich, man hat ja nur ein Leben sozusagen für dieses Jahr. Ich kann ja nicht am Dezember mal schauen, was wäre denn, wenn wir kein PPM-System gehabt hätten und nicht neue Projekte hätten mit dazu nehmen können. Aber wenn man es wirklich mal betrachtet, ist das der große Nutzen.
Naja, du hast ja auch vorhin das Beispiel genannt von dem Berliner, der eben gesagt hat, er konnte dann eben entscheiden, ein Projekt eben zu stoppen und ein anderes dafür zu machen und hat er sich amortisiert sozusagen.
Genau, das hätte man vermutlich sonst nicht gemacht, das hätte man auch überlebt, aber natürlich in dem Beispiel war jetzt der Nutzen sehr, sehr transparent, weil es einfach ganz klar daran festgemacht werden konnte. Und ich glaube, diese Handlungsfähigkeit auf der Basis von belastbaren Daten. Ja, das ist ja auch so ein bisschen, was wir in unseren Marketing-Aussagen ganz häufig immer wieder mal sozusagen transportieren. Das kann man auch nur unterschätzen, was es tatsächlich bringt, wenn man es konsequent macht.
Fällt mir jetzt dazu ein, in puncto Ressourcenmanagement ist doch auch ein Nutzen vorhanden bei der Einführung. Kann man das irgendwie auch quantifizieren dann, wenn ich sage, ich kann einfach auch meine Ressourcen besser auslasten, also über Unterlasten besser austarieren, weil ich die Transparenz habe über so ein Tool? Das ist, muss doch auch irgendwie in die Kalkulation mit einfließen können, oder nicht? Also dass vielleicht auch, wenn ich die Leute weniger überlaste durch eine bessere Planung, eben vielleicht auch die Krankheitstage weniger werden oder ja, keine Ahnung. So in die Richtung.
Genau, das ist so ein bisschen zwischen weichen und harten Fakten, da gebe ich dir recht, weil natürlich, es sind ja EDA-Ressourcen. Ja, nicht falsch verstehen, aber meine Mitarbeiter, mein Personal habe ich ja letztendlich. Ob die dann gerade was machen an Projekten oder anders beschäftigt sind, ich sage das mal ganz neutral, ist ja meistens ganz schwer aufzuarbeiten. Natürlich ist es besser, sie auf den lukrativen und guten Projekten einzusetzen. Das ist ganz klar, da gebe ich dir recht. Auch eine gleichmäßige Auslastung. Und ohne gutes Projekt- und Ressourcenmanagement kommt es halt dann immer zu den berüchtigten Feuerwehraktionen. Ja, dass der Aufwand unterschätzt wird. Wir müssen aber liefern. Oh, das Wochenende müssen wir leider noch mit reinpacken, damit wir dann doch irgendwie fertig werden. Da fallen andere Projekte dann wieder runter. Also die Motivation lässt nach. Das ist nicht so immer, ja, in Münzen auszudrücken, aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt dabei.
Gibt es Kosten, die oft unterschätzt oder vergessen werden?
Naja, vielleicht, wenn ich mal drüber nachdenke, ein neues Tool sollte man ordentlich vom auch internen Support ausrüsten, also einfach Zeiten dafür vorsehen oder Aufwand dafür vorsehen, dass die Leute Fragen haben, dass sie mal abgeholt werden, dass sie eben auch Coaching-Sessions vielleicht bekommen. Wie gesagt, wir alle sind hier komplett aus dem Fach und leben Projektportfolio-Management, ja, und fragen uns manchmal, wie kann man das denn nicht verstehen, was wir da machen. Es ist aber natürlich genauso, dass ja da auch Fachexperten dabei sind, dass wir da wirklich extreme, sage ich mal, also Spezialisten auch einfach plötzlich ein Tool bedienen sollen, das sie eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Und ich glaube, diese Kosten für eine Begleitung, für ein Coaching, die werden manchmal am Anfang ein bisschen zu gering eingeschätzt oder auch komplett unterschätzt.
Wir haben ja zu dem Thema auch einen Blogartikel, da haben wir eine Beispielrechnung mit einem ROI von mehreren 100% beschrieben. Welche Annahmen stecken denn dahinter und wie realistisch sind solche Werte in einem Mittelstand oder Großkonzern?
Gut, da geht es natürlich darum, dass es hier Skaleneffekte gibt. Das ist ganz klar. Ich muss ja zum Beispiel ein Tool auswählen. Das skaliert meistens mit der Anzahl Benutzer. Ich muss den Einführungsaufwand, also eine technische Installation, eine Konfiguration und vielleicht die Schulungen sozusagen mitbezahlen. Wenn ich das für, ich sage mal, 10 Projektleitende und 50 Mitarbeitende mache, dann sagt man, okay, das ist ja jetzt schon eher viel Geld. Wenn ich das, sagen wir mal, für 500 Projektleitende und 5000 Mitarbeitende mache, dann fällt es überhaupt nicht mehr auf. Das ist genau der Punkt dahinter. Ja, das heißt, der ROI skaliert ja tatsächlich mit der Größe des Unternehmens, weil eben diese Anfangskosten, die Anlaufkosten ja mehr oder weniger identisch sind. Das ist wirklich verrückt, was wir immer sehen. Das heißt, so ein kleiner sozusagen Mittelständler, der eben jetzt mal investiert hier für seine, sage ich mal, 50 bis 100 Beteiligten, die im Projektmanagement eine Rolle spielen, der macht das schon auch, weil sich sozusagen rechnet. Aber wie gesagt, jemand, der das in einer entsprechenden Größenordnung macht, der zahlt am Anfang gar nicht so viel mehr. Natürlich sind es vielleicht mehr Schulungen, dann macht man aber Trainer. Konzept, dann geht es auch wieder. Und deswegen rechnen sich dort manchmal auch extreme sozusagen Prozente im ROI aus, die aber realistisch sind, ja, weil ich spare mir ja auch bei trotzdem viel mehr Leuten die Zeit, die sie zum Beispiel im Reporting vergeuden. Und das ist schon berechenbar, das ist nachvollziehbar, alles okay.
Wie würdest du denn ein erstes ROI-Modell in einem PMU-Team aufbauen, so wenn wir mal Schritt für Schritt durchgehen, dass man sich das so vorstellen kann?
Genau, ich denke, PMO bekommt den Auftrag, ein PPM-System einzuführen. Meistens nennt man ja das Ganze tatsächlich Projektportfolio-Management-System. Zu 80% geht es um ein Ressourcenmanagement-System, wenn man ehrlich ist, weil da die größten Schmerzen und natürlich auch die meisten Kosten liegen. Das heißt, da würde ich so einem Team natürlich zu empfehlen, okay, macht mal so eine erste Marktsichtung, ja, was euch dann sozusagen entgegenkommt von den Produkten. Die sind ja auch meistens vergleichbar. Ja, da gibt es meistens ein Abonnementmodell mit Benutzerkosten, vielleicht 2, 3 verschiedene Rollen pro Monat aufs eigene Mengengerüst gemünzt. Dann hat man schon mal einen guten Bodensatz für die Betriebskosten hinterher, weil die gehen halt dann tatsächlich in dieses Lizenzmodell des jeweiligen Herstellers einfach ein. Dann muss man natürlich sich überlegen, okay, je nachdem, mit welchem Tool ich das mache, mit wem ich spreche, gibt es einen Einführungsaufwand. Das machen ja alle jeder Hersteller auch anders. Ja, wir glauben ja ganz stark an so paketierte Lösungen, wie zum Beispiel Quicksort, die alles liefern. Andere machen das vielleicht nach Aufwand. Wird man aber auch plus minus beim Gleichen rauskommen, dann hat man, denke ich, schon mal sozusagen die Kosten, die nach außen wirksam werden, entsprechend mit aufgenommen. Und das interessiert natürlich die meisten Unternehmen aus einer Geschäftsführungsebene. Mal am ersten, da müssen sie ja Geld letztendlich tatsächlich aufbringen und nach extern auch letztendlich vergeben. Dann kann man sich überlegen, was braucht es denn intern dafür mit dem Aufwand? Was setzt man denn da für Stundensätze an? Das ist ja schon ganz schwierig. Ja, meistens so gemittelte Personalkosten vielleicht noch mit einem Aufschlag, das ist dann, was man tun könnte. Dann hat man auch einen längerfristigen Betrieb mit abgedeckt. Und dann will man natürlich sich über den Nutzen Gedanken machen. Und dann springen wir jetzt zurück um drei Fragen und sagen, ja, welchen Nutzen haben wir denn? Ja, und jetzt drehen wir uns ein bisschen sozusagen im Kreis, weil wenn ich feststellen möchte oder ausrechnen möchte, wie viel besser kann ich denn zum Beispiel im Projekt Status Reporting werden, dann müsste ich mit meinen Beteiligten mal in ein Benchmark gehen. Das heißt, wirklich mal durch die Organisation gehen, 2, 3 Teams und fragen, wie viel braucht ihr denn? Ja, wie viele Projekte habt ihr? Was steckt ihr da rein? Was ist so ein typischer Reporting-Zyklus? Wie viel Arbeit geht denn da rein? Wie viele Freigabeschritte sind denn dabei? Ah, okay, das sind 87 Personentage im Monat fürs Unternehmen. Wow, wenn wir die woanders einsetzen könnten oder vielleicht, sagen wir, nur auf die Hälfte reduzieren, ja, dann sind es halt ein paar 40, die sozusagen eingespart werden. Dann wird man sehr schnell feststellen, dass das sich rechnet. Und das ist ja genau der Charme an diesen ROI-Geschichten, dass sie nicht wahnsinnig komplex sein müssen. Und wenn man, ich glaube, 2, 3 große Punkte abdeckt und die anderen 10 erstmal ignoriert im ersten Ansatz, dann kriegt man trotzdem eine sehr gute Berechnung raus.
Das wäre jetzt so ein Vorgehen, das du vorschlagen würdest.
Ja, ich denke mir mal ganz plakativ, wirklich Top-Down-Ansatz. Und wie gesagt, die Verbesserung in der Organisation, die Transparenz, die zufriedene Geschäftsführung, die ihre Berichte bekommt. Wie willst du denn das messen? Sorry, das ist ja ganz schwer in dem ersten Ansatz. Aber ich glaube, die harten Fakten, was kostet Geld und wo sparen wir Geld? Das ist immer, was die Leute interessiert.
Ja. Wir haben schon vorhin über einen Betrachtungszeitraum gesprochen. Du meintest eben 3 Jahre. Aber ja, wie ist es denn, wenn man es kürzer ansetzt? Das bringt dann nichts, oder? Du meinst schon, 3 Jahre sollte man ansetzen, oder?
Ich würde es auf jeden Fall machen, weil, wie gesagt, ein Tool ist ja schnell eingeführt. Ja, wir sehen es ja bei unseren Kunden, wenn wir da starten, zum Beispiel mit so einer standardisierten Einführung, dann wird in Woche 1 die technische Umgebung bereitgestellt und das Produkt wird dort installiert. Das wird in der 2. Woche konfiguriert und gleich geschult. In der 3. Woche können die anfangen zu arbeiten. Aha, dann habe ich plötzlich eine PPM-Lösung, die das ja eigentlich auch alles könnte. Die Leute können es aber noch nicht. Ja, dann muss ich tatsächlich investieren in das Thema vielleicht Methoden- und Prozessschulung, Verständnis fürs System, Datenqualität. Die müssen ja auch alle lernen zu planen und zu schätzen unter Umständen. Das braucht einfach seine Zeit, weil das ist ja immer, es klingt jetzt blöd, berufsbegleitend. Nee, aber sie haben ja eigentlich andere Aufgaben im Unternehmen. Mhm. Ja, und müssen das sozusagen dann hier auch nebenbei machen. Und wenn das Tool gut ist, attraktive Oberfläche hat, ein bisschen schick ist vielleicht und so Aha-Effekte bringt, dann macht es vielleicht auch Spaß, das zu tun. Wenn das, was weiß ich, eine sehr Oldschool-Lösung ist mit einer sperrigen Oberfläche, dann wird es ja noch schwieriger, das tatsächlich in eine vernünftige Akzeptanz zu bringen. Aber ich würde mal sagen, ein halbes Jahr sollte man sich immer geben, bis alles soweit läuft und alles verstanden ist und auch die Wünsche dann langsam mal nachlassen. Ein halbes Jahr für die Datenqualität, die dann immer besser wird und die Vollständigkeit der Daten, weil es ist ja nicht so, dass ich heute die eine Excel-Liste habe, in der alle meine Projekte und Plandaten sind. Die muss ich ja erstmal einsammeln. Und dann ist man immer überrascht bei allen Einführungsprojekten, wo plötzlich überall Projekte laufen. Das war halt davor nicht klar. Und wie gesagt, dann das vielleicht 2. Jahr kann man dann schon ernten. Und ich glaube, im 3. Jahr kann man sich dann auch mit neuen Themen beschäftigen, weil dann ist die Planung gut, der Ressourcenanfrage-Zusageprozess ist vielleicht in place, die Rückmeldungen funktionieren. Ah, jetzt könnten wir ja vielleicht auch mal sozusagen die Integration mit den ERP-Systemen angehen. Das heißt, da kommen dann plötzlich noch ganz andere Hebel mit dazu, die man aber in den ersten 12 Monaten gar nicht unterbringt unbedingt.
Wie läuft denn die Kommunikation? Also wir haben jetzt schon viele Einzelbetrachtungen gemacht, aber über die Kommunikation haben wir noch nicht wirklich gesprochen. Gerade die Ergebnisse eben gegenüber Finance, IT und Business Stakeholdern, wie ist da die Kommunikation am wirkungsvollsten?
Gut, ich meine, du bist ja die Spezialistin für Kommunikation und Marketing. Das gilt ja intern genauso wie extern. Das heißt, wenn ich tatsächlich meine Hausaufgaben mal gemacht habe, meine Zahlen erkannt habe, dann wird man Richtung Finance natürlich immer argumentieren über echte Einsparungen. Ja, und echte Einsparungen heißt einfach klar, ich habe ja nach wie vor die gleichen Mitarbeitenden zum Beispiel mit den gleichen Personalkosten zur Verfügung, aber die stecken halt weniger Geld in vielleicht dröge, sozusagen wiederholbare Aufgaben, zum Beispiel im Projektreporting. Man kann das natürlich eher nutzen, um sich vielleicht um die Projektinhalte und die Leute im Projekt letztendlich auch zu kümmern. Und das bringt uns vielleicht eine schnellere Projektdurchführung, früheres Erreichen von Meilensteinen, schnellere Marktbereitschaft vielleicht von den Produkten. Also das sollte man sich mal anschauen. Was ist heute eine typische Durchlaufzeit von einem Produktentwicklungsprojekt? Keine Ahnung, was der Kunde sagt, sind bei uns 27 Monate. Ja, so lange brauchen wir im Schnitt, um die neue Schraube auf den Markt zu bringen. Und das schauen wir uns nach 2 Jahren nochmal an und gehen in ein Modell, was wir uns da tatsächlich sparen. Und dann sind es halt plötzlich vielleicht 19 Monate. Wow, ja, das wäre dann wahrscheinlich ein Rieseneffekt, diese zusätzliche Zeit zu nutzen, um Produkte im Markt zu haben, weil man weniger Reibereien hat, weil man klarere Ressourcen hat und all solche Geschichten. Mhm. IT, immer so eine Geschichte, also entweder sind ja in der IT, IT-Projekte sozusagen unterwegs und die leiden ja immer unter dem ständigen sozusagen neuen Wünschen, die damit reinkommen, also so wie sie ihr IT-Portfolio zusammengestellt haben, kommen ja schon die nächsten Wünsche mit rein. Das heißt, die ächzen eigentlich eher darunter, dass ständig neue Sachen dazukommen und die einfach auch vom Himmel fallen. Und wenn man hier natürlich eine ordentliche Planung macht, zum Beispiel für die internen IT-Projekte aus einer Roadmap heraus abgeleitet mit einer auch relativ konstanten Ressourcenbedarfsbasis, dann tun die sich natürlich wesentlich leichter auch hier on time und on budget zu liefern, als immer wieder auf neue Themen zu springen. Also das höre ich von sehr vielen IT-Abteilungen, die ganz häufig unsere ersten Kunden sind bei unseren Einführungsprojekten, weil die sozusagen genau den größten Projektdruck letztendlich haben. Ich würde mal sagen, der Geschäftsführung, Business Stakeholder, naja, worauf schauen die natürlich, dass das Unternehmen effektiv ist und effizient arbeitet und seine letztendlich Geschäftsentwicklung auch so vorantreiben kann, wie es es in Projekten nun mal macht. Und klar, wenn ich in der Produktentwicklungscompany bin, dann geht es immer darum, wie viele Produkte kann ich denn entwickeln, in welchen Durchlaufzeiten mache ich das Ganze denn, wie viele Störungen habe ich denn da typischerweise und wie viele Schleifen fliege ich, um Dinge auf den Markt zu bringen. Das ist dann natürlich auf der Ebene schon bekannt und manchmal natürlich auch transparent. Nur da wird man vermutlich nur mit echten Ergebnissen überzeugen können, mit einem Vorher-Nachher, was mich wieder zu dem Thema bringt, von welcher Ausgangslage starten wir denn und was können wir dort tatsächlich auch versprechen, ohne dass es uns hinterher, mal blöd gesagt, um die Ohren gehauen wird, nach dem Motto, ihr habt gesagt, es ist hinterher nur noch halb so lange in den Projekten, wir haben aber leider nur 25% gespart. Wäre schon schön, aber ich glaube, da geht es vielleicht darum, die Erwartungen auch einfach richtig zu setzen und vor allem Business-Stakeholdern die Unterstützung aus dem Management einzufordern für die Umsetzung dieser PPM-Projekte.
Da gibt es ja auch Kennzahlen oder Visualisierungen, die da helfen könnten, eben gerade diese Berechnungen verständlich zu machen. Hast du da Tipps für uns?
Ja, es gibt ja tatsächlich, also klar, ROI ist jetzt erstmal eine Zahl, plakativ, ja, ROI von 100% zahlt halt sozusagen das Doppelte zurück von dem, was ich tatsächlich ausgegeben habe. Wunderbar, das würde mich ja freuen letztendlich. Über die Zeit betrachtet kann man das ja sozusagen mit dem internen Zinsfuß, also IRR sozusagen berechnen, die gleiche Zahl anders ausgedrückt, weil halt die Zeit mit eingeht. Ja, das hilft vor allem den Finanzleuten meistens eher besser zu verstehen, was es denn über die Zeit tatsächlich bringt. Was ich immer wirklich ganz gut finde, wenn man sozusagen die Kosten der Einführung und die, wie soll man sagen, den Nutzen dieser Projekte, ob das jetzt Produkte sind auf dem Markt, ob das Einsparungen sind, das ist ja beides sozusagen ein kommerzieller Nutzen, wenn man die tatsächlich in einer Kurve über die Zeit aufträgt und die sackt natürlich erstmal in den Keller, ja, während man Geld ausgibt und investiert, dann biegt sie plötzlich mal nach oben ab, ja, und wird dann vielleicht ein bisschen flacher, irgendwann ist der Break-Even da, vielleicht so nach 6 bis 9 Monaten und wenn man die Kurve dann weiterführt, dann sieht man ja, aha, jetzt haben wir ja schon das rausgeholt, was wir reingesteckt haben und jetzt beginnt ja der Spaß sozusagen, jetzt beginnt ja tatsächlich der Nutzen dieser Einführung. Und den mache ich mal im 2. und im 3. Jahr. Und dann geht die Kurve relativ konstant nach oben, weil ich ja weiterhin einspare, weil ich besser werde, weil ich vielleicht noch eine bessere PPM-Lösung im Laufe der Zeit letztendlich auch schaffen kann. Und das ist ja nicht nach dem 3. Jahr vorbei, aber das ist einfach so fast der gängige Zeitraum, den man sich einfach anschaut.
Wenn wir jetzt so auf systemische Wirkungen und Risiken schauen, wo sind denn typische Risikoquellen bei ROI-Berechnungen, also in der Datenqualität oder in den Annahmen der Organisation?
Puh, ich würde mal sagen, das größte Risiko ist nicht so sehr auf der Kostenseite, die man sehr gut runterbrechen kann, wenn man sich Gedanken macht und das vollständig betrachtet, sondern auf der Nutzenseite. Das heißt, Datenqualität ist schon ein gutes Stichwort, weil nur weil ich jetzt ein Tool vielleicht einführe und plötzlich alle Projekte und Ressourcen da drin habe, heißt ja nicht, dass das schon stimmt. Das muss man, glaube ich, ordentlich berücksichtigen. Das muss man auch im Kontingenten sozusagen mit unterbringen bei seiner Kostenseite, dass da ein bisschen Coaching und Schulungsaufwand dabei sein wird und auch ein Einschwingprozess, bis alle sozusagen gut auch mit einem Tool umgehen können. Würde ich jetzt weniger vielleicht sogar als Risiko sehen, sondern etwas, was man aktiv einfach mit einplanen muss. Mhm. Am allermeisten vermutlich würde ich mal Richtung Risiko sagen, wissen wir denn tatsächlich, wie viel wir zur Durchführung unserer heutigen Projekte benötigen. Wie viel geht in Abstimmprozesse? Wie viel gibt es aufgrund von Ressourcenknappheit an Verzögerungen in den Projekten oder an Nichtentscheidungen in den Projekten? Ja, weil die laufen ja dann, die Projekte, und alle fragen sich, was, so lang läuft es schon, ist immer noch nicht fertig. Das heißt, wenn man das mal dann auch tatsächlich ordentlich analysiert, dann ist vielleicht dieses Risiko auch hier sozusagen handhabbar. Klar, geht immer darum bei den Risiken, dass man darauf reagiert und Gegenmaßnahmen letztendlich trifft. Aber ich wage mal zu behaupten, dass das die größten Unbekannten sind bei der Aufstellung einer solchen ROI-Berechnung. Also was können wir tatsächlich erreichen durch eine verbesserte Arbeitsweise, durch einen zentralen Datenbestand und durch Geschwindigkeit, die wir halt aufnehmen, das besser machen.
Also Risikoquellen eben in dem Spektrum sozusagen, das, was du gerade genannt hast vorhin.
Ja, genau dort, wo ich halt letztendlich den Nutzen generiere. Mhm. Wie gesagt, die Kostenseite, die kann man heute wirklich relativ einfach validieren. Man kennt interne Kosten, man kennt externe Kosten, aber die Gegenseite, die ist ein bisschen weich manchmal.
Mhm. Das rückblickende Validieren, kannst du da noch was dazu sagen? Wie kann das ein PMO nach der Einführung machen? Also erstmal den Status quo einsammeln, wenn es losgeht, und dann eben peu à peu vergleichen.
Das ist ja eine ganz wesentliche Empfehlung, die wir unseren Kunden mitgeben, wenn sie entweder ein PPM-System schon haben, verbessern wollen oder auch ein neues einführen wollen, dass sie nicht warten, bis auch die Einführungsprojekte durch sind, dass sie auch nicht warten, bis alle Effekte tatsächlich gezündet haben, sondern dass sie jetzt heute schon anfangen, die Performance in den Projekten zu messen. Performance in den Projekten kann ja einerseits bedeuten, wie viele Verzögerungen haben wir sozusagen von Monat zu Monat in den einzelnen Projekten, wie viele Probleme haben wir, wie viele Ressourcenüberlasten haben wir, wie viele Kostenüberschreitungen haben wir. Also das, wie gesagt, muss ich ja nicht am Anfang einer solchen Einführung machen und dann nach 3 Jahren, das würde ich empfehlen, jedes Quartal oder sogar jeden Monat zu machen, weil das PPM-Tool unterstützt mich ja auch dabei, genau diese Zahlen zu generieren, und dann sehe ich hoffentlich, während das sozusagen hochfährt und eingeführt wird, schon diesen positiven Trend, ja, dass wir plötzlich 10% weniger rote Projekte haben und 5% mehr grüne und mehr gelbe. Plötzlich sind es die Hälfte der roten Projekte und deutlich mehr grüne. Einfach, weil es besser wird, weil es akzeptiert wird, weil der Nutzen sozusagen mit eintritt. Und das ist natürlich jetzt immer auf den Zahlen, aus den Projekten und den Ampeln, die vielleicht generiert wird, ein optisch ganz beeindruckendes Ergebnis. Wenn man tatsächlich den monetären Nutzen auch nochmal messen will und validieren will, dann muss man tatsächlich auch in so ein echtes Benchmarking gehen. Wie gesagt, heute mal den Status aufnehmen, nach vielleicht einem Jahr den Status nochmal aufnehmen, nach 2 und nach 3, ist auch ein bisschen Aufwand dahinter. Und natürlich auch in entsprechenden Interviews mit den Beteiligten auch die Zufriedenheit mal messen. Ja, das ist ja auch ein weicher Faktor, den man aber vielleicht nicht hoch genug einschätzen kann, weil wenn die PMO sozusagen Arbeit zufriedenstellend wahrgenommen wird, bei den zum Beispiel Projekt- und Ressourcenleitenden, die weniger Konflikte haben, die selber in ein System schauen können, statt immer jemanden fragen zu müssen, dann ist das ja manchmal mehr wert als auch, sage ich mal, viele 100 Stunden, die man sich einspart. Obwohl es nicht immer so zählbar ist.
Was wären denn jetzt für dich so die 3 wichtigsten Takeaways aus unserem Gespräch? Also zum Thema ROI, was die Hörer mitnehmen sollten auf jeden Fall für sich und ihre Arbeit?
Puh, da muss ich mal kurz nachdenken. Ich würde mal sagen, fangen Sie heute an, die Performance in den Projekten zu messen und mit welchem organisatorischen Aufwand diese erreicht wird. Auch wenn Sie es in Excel haben, die Projekte, auch wenn Sie es auf dem Blatt Papier haben oder wo auch immer, kann man das trotzdem einfach schon mal aufschreiben und dokumentieren, mit viel Aufwand, mit wenig Tool-Unterstützung. Aber das ist eine gute Ausgangslage, um später eben auch diesen ROI dann mal zu messen und auch zu rechtfertigen. Also das würde ich unbedingt empfehlen als praktische Maßnahme. Das kann man heute einfach schon machen. Zweiter Punkt, oben haben wir schon mal angesprochen, stapeln Sie lieber tief, wenn es um Freigaben und Budgets durch die Geschäftsführung geht. Ich denke mal, schon 100% ROI in 2 Jahren sind ein gewaltiger Gewinn für ein Unternehmen. Ja, auch in unserem Blogartikel, klar, mit entsprechenden Skaleneffekten und mit einem optimalen sozusagen Lauf eines solchen, dann sind es vielleicht auch mal 400, 500 oder 600%. Aha, glaubt man das denn noch? Okay, schwierig, schwierig. Klappt das bei uns? Nein, ich glaube nicht. Aber das, was man investiert hat, im zweiten Jahr sozusagen doppelt zurückzubekommen, das ist doch schon ein schönes Ergebnis. Und ich glaube, damit kann man auch mit einer sozusagen Glaubwürdigkeit diesen Pitch machen für die Einführung einer PPM-Lösung. Muss natürlich trotzdem ordentlich aufbereitet sein. Nur, wie gesagt, nicht zu hoch stapeln und dann hinterher sozusagen vielleicht darunter leiden, dass man das nicht ganz geschafft hat. Und der letzte ist der Appell an die Marathonläufer. Denken Sie daran, dass die Effekte, die zu dem ROI gehören, auch und vor allem in die Zukunft wirken. Ja, und dass organisatorische Änderungen und Erhöhung des Reifegrades sich über längere Zeiträume auswirken. Das haben wir vorhin auch schon ein paar Mal angesprochen. Das geht nicht sofort nach der Einführung. Entscheidender Punkt aber, der ROI steigt mit zunehmender Maturität der Organisation und mit dem Ausbau und der Optimierung der PPM-Lösung. Das ist ja nicht nach 3 Jahren zu Ende, sondern diesen tatsächlichen Ongoing-Nutzen, mal auf Germanisch ausgedrückt, den ernte ich ja tatsächlich, wenn ich diese Lösung entsprechend weiter betreibe. Aber wie gesagt, ich lerne ja in dieser Zeit, die Beteiligten werden besser, die Prozesse werden besser und das Tool ist immer noch da und wird immer besser genutzt. Und das ist am Anfang gar nicht abzusehen, unbedingt, wo man in 3 Jahren steht. Da sind die meisten Kunden tatsächlich ehrlich überrascht, mit denen ich heute spreche, wie viel ihnen das gebracht hat, auch an Kultur im Unternehmen, ja, wie man mit Konflikten umgeht, wie man solche Dinge auch frühzeitig erkennt und dann darauf reagiert, statt eben panische Feuerwehraktionen, weil man einfach das nicht hat kommen sehen.
Gut, dann lassen wir das so stehen, die 3 Learnings. Sehr schön, danke Thomas für deine Zeit und die praxisnahe Einordnung und die Impulse. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass Sie heute ein klares Verständnis davon bekommen haben, wie man den ROI eines PPM-Tools sinnvoll und realistisch berechnet. Wenden Sie sich gerne an uns, wenn Sie noch Fragen haben. Und ansonsten freue ich mich auf eine nächste Episode mit dir, Thomas.
Mache ich sehr gerne, freue ich mich auch schon, Tina.
Wünsche dir ein schönes Wochenende.
Desgleichen, tschüss.
Tschüss. Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.